Ja, schönen guten Abend, ihr Lieben. Ich freue mich, euch heute hier zu sehen, dass wir gemeinsam weitergehen dürfen. Oder bevor wir weitergehen können, müssen wir erstmal anfangen, in Psalm 23 eine Reihe anzufangen über den guten Hirten. Und ja, letzte Woche hatten wir so eine kleine Basis, einen Abriss über die christliche Meditation gemacht. Und vielleicht hat sich der eine oder andere gewundert, warum gebraucht er dieses Wort Meditation oder Meditieren? Und wieso müssen wir dieses Wort irgendwie auf einmal mit dem christlichen Glauben verbinden? Nun ja, dieses Wort Meditation kommt eigentlich von dem lateinischen Begriff Meditatio oder aus dem altgriechischen Medomai, was so viel bedeutet wie denken, sinnen oder überlegen. Also wir brauchen keine Angst haben vor diesem Begriff, sondern vielmehr ist er für uns eine Hilfe, zu dem zurückzugelangen, was die Christen vor uns immer damit verbunden haben und getan haben. Welchen Begriff du jetzt verwendest, nachsinnen oder nachdenken oder meditieren, spielt keine Rolle, solange du es über Gott tust und auf ihn ausgerichtet ist. Und das werden wir in den nächsten Wochen auch gemeinsam tun. Wir wollen in den nächsten Wochen über Psalm 23 nachdenken, darin verweilen und uns überlegen und gemeinsam lernen, wie diese Verse für uns in unserem eigenen Leben eine tiefe Bedeutung bekommen können. Eine Bedeutung über die Schönheit und die Liebe Jesu, über die Fürsorge, die er uns gibt. Und ich weiß nicht, wie das so in deinem Leben bisher läuft, ob deine Beziehung zu Jesus mehr davon geprägt sein muss, was du tust, oder mehr davon geprägt ist, was er tut. Aber wir wollen heute und vor allem in den nächsten Wochen noch viel mehr darüber nachdenken, was Jesus tut in der Beziehung ihm gegenüber. Und dieser Psalm, er ist von so vielen Menschen, so vielen Christen über Jahrhunderte geliebt worden, gelesen worden, auswendig gelernt worden und weitergegeben worden. Die meisten Menschen, die in ihrem Leben irgendwo Leid erfahren oder Freude erfahren, kommen irgendwann an diesen Psalm, um sich daran zu erfreuen und ihn zu kennen. Und wir möchten heute zuerst diese wichtige Frage stellen. Damit fängt es an in Vers 1. Ist der Herr dein Hirte? Und was bedeutet das? Was bedeutet das, dieses Bild, das David hier aufbaut über den Hirten und die Schafe? Was bedeutet das für uns als Gläubige? Und im Verlauf der Christenheit haben viele über diesen Psalm etwas geschrieben, etwas weitergegeben darüber, welche Bedeutung dieser Psalm für sie in ihrem Leben hatte. Ich habe mal nachgeschaut, was bestimmte Personen, von denen ich viel gehalten habe, darüber gesagt haben. Matthew Henry, er hat eine größere Kommentarreihe geschrieben, die auch heute sehr bekannt ist, über die ganze Bibel, und er war sehr begabt darin. Es war auch ein Puritaner, systematische Theologie zu unterrichten, zu lehren, und er hatte eine besondere Fähigkeit dabei, dass das nicht theoretisch wirkte, sondern dass das tief war, dass das tief eingedrungen ist. Andere, wie zum Beispiel Spurgeon, sagen, dass das die Hauptliteratur war, die er selbst gelesen hatte. Das war das, was ihn am meisten inspiriert hatte, von ihm zu lesen. Und er sagt, dieser Psalm ist das Beste der Besten. Jeder Vers ist ein Juwel. Das große Thema des Psalms ist die Güte Gottes, besonders die besondere Güte gegenüber seinen Schafen. Dieser Mann, er bringt es hier so sehr zum Ausdruck und sagt, jeder Vers ist ein Juwel, jeder Vers ist kostbar und es bringt besonders hervor, wie gnädig und wie gütig Gott uns gegenüber ist. Thomas Brooks, ein bekannter Schriftsteller und Prediger des 17. Jahrhunderts, er schreibt auch viele Bücher und viele Menschen zehren von diesen Büchern. Auch ich durfte viel von ihm lernen und befasst sich meistens mit dem Thema, was es bedeutet, heilig zu leben. Er war ein besonders demütiger und seelsorgerlicher Christ und er sieht in Psalm 23 eine Art Lied. Und er sagt, Psalm 23 ist eine himmlische Hymne, die das Vertrauen und die Zufriedenheit eines Kindes Gottes ausdrückt. Es ist ein Lied des Glaubens und der Zuversicht in die unerschütterliche Treue Gottes. Das schreibt dieser Mann, der sich so sehr damit beschäftigt hat, wie wir heilig leben können, so sehr damit beschäftigt hat und Bücher, ganze Bücher darüber geschrieben hatte, was es bedeutet, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und er sagt, das ist wie eine himmlische Hymne, die die Kinder Gottes singen. Ein Lied des Glaubens, ein Lied der Zuversicht. Aber auch natürlich Spurgeon, zu ihm muss man nicht viel sagen, wer er war. Er war einer der bekanntesten und einflussreichsten Prediger etwas später des 19. Jahrhunderts. Und bis heute werden seine Predigten gedruckt. Sie werden verteilt, sie werden übersetzt, immer noch mehr. Es gibt, glaube ich, über 3600 Predigten von ihm, die im Umlauf sind. Er hat weit mehr gepredigt, als abgedruckt wurde. Aber er selbst hat so viel geschrieben. Andachtsbücher, Lehrbücher, Kommentare. Aber in diesem Psalm drückt er etwas ganz Besonderes aus. Und zwar schreibt er darüber, er hat mehr treulose Gedanken, mehr finstere Zweifel, mehr diebische Sorgen in ihren Kerker zurückgeschickt, als es Sand am Ufer des Meeres gibt. Er hat ganze Scharen von edlen Duldern getröstet und unzähligen Unglücklichen Mut ins Herz gesungen. Ach, wie vielen Gebrechlichen und Hinfälligen hat er auf dem Krankenbett, wie vielen Gefangenen im Kerker, wie vielen Witwen in ihrem nagenden Kummer, wie vielen Waisen in ihrer Vereinsamung den milden Balsam tröstlichen Trostes in ihr verwundetes Herz geträufelt. Sterbenden Kriegern hat er den Tod versüßt, grausigen Stätten des Elends sind durch ihn mit Himmelslicht erfüllt worden. Das beobachtet er, was dieser Psalm für die Menschen bedeutet hat. Und als ich mir angeschaut habe, wie wichtig dieser Psalm für die Christen war, im generellen Sinn, habe ich mich gefragt, welche Rolle spielt denn dieser Psalm heute für dich und mich? Was wird er in uns auslösen? Inwiefern wird er uns prägen, wenn wir darüber nachdenken, nachsinnen? Welche Aspekte dieses Psalms werden für uns so kostbar und so herrlich werden, wie Juwelen, wie Anker, wie Schätze, die wir gewinnen können und nicht mehr hergeben wollen? Und ich wünsche es dir, dass dieser Psalm zu uns durch eine besondere Art und Weise sprechen kann und wir es lernen können. Wir es schaffen, genau das umzusetzen, nicht eine oberflächliche Annahme zu haben, dass wir ihn bereits so gut kennen. Sagen, ich habe ihn in der Schule im Religionsunterricht schon auswendig gelernt. Zu sagen, so viele Lieder wurden schon anhand vom Psalm 23 geschrieben. Ich kenne diese Verse auswendig. Ja, und ich würde behaupten, wir kennen diese Verse auswendig, aber haben oft nicht verstanden, wie tief das eigentlich ist, weil wir es verpasst haben. Wir haben es studiert, wir haben es auswendig gelernt, wir haben es weitergegeben, aber wir haben nicht darüber nachgedacht, haben zu wenig darüber meditiert. Und ich wünsche uns, dass dieser Psalm zu uns in besonderer Weise nun sprechen kann und wir es lernen dürfen, tief einzutauchen. Und lasst uns deshalb diesen Psalm heute auch vor allem einmal als Ganzes lesen und anschließend dann den ersten Teil heute sehen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt gerne auf Psalm 23, dort werden wir auch in den nächsten Wochen bleiben. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn. Auf immer da. Soweit dieser Psalm. Wir möchten uns heute die Worte anschauen, der Herr ist mein Hirte. Und wollen einen kleinen Einstieg heute haben, genau in dieses Bild des Hirten. David, er schreibt diesen Psalm. Ach ja, ich habe den Text ja auch hier, aber ich wollte auch, dass ihr eure Bibeln aufschlagt. David schreibt diesen Psalm und er präsentiert uns Gott selbst von der Seite eines Hirten und das Schaf als von der Seite eines Gläubigen. Und das ist so erstaunlich, weil manchmal helfen uns Bilder erst dann so richtig gut, etwas vor Augen malen zu können, etwas verstehen zu können, was Gott uns doch sagen will. Und Gott offenbart sich dann nicht nur durch Worte, als würde das schon ein großes Zeichen der Gnade sein, sondern er offenbart sich noch viel tiefgehender durch ein Bild, damit wir es noch viel mehr und viel besser verstehen können. Und die erste Frage, die wir uns dabei stellen müssen, wenn wir uns das Bild des Hirten ansehen, ist eigentlich die Frage, wer ist denn Jesus für dich? David, er beschreibt hier diesen Herrn, den er kennt, als einen Hirten. Das ist die Rolle, die er ihm geben will. Und die Elemente, die er dann gebraucht, um das zu beschreiben, deuten auf etwas hin, was er ja damit ausdrücken will. Wie der Hirte ist, wie das Schaf ist und wie das vor allem Gottes Treue, Gottes Fürsorge, Gottes Güte ausdrückt. Und ich will dich jetzt mal fragen, wenn du ein Lied oder einige Zeilen aufschreiben müsstest an jemanden und sagen müsstest, so beschreibe ich meinen Gott, so beschreibe ich meinen Jesus. Welches Bild, welchen Titel, welche Dinge würdest du hervorheben aus den Rollen, die Jesus hat? Was würdest du sagen, wer ist dieser Jesus für dich? Und was stellst du an eine große Stelle, die dir Trost gibt, die dir Hoffnung gibt, die dir Zuversicht und Kraft gibt? Würdest du ihm eher die Rolle beimessen und sagen, ja, er ist der Schöpfer. Er hat alle Dinge gemacht, alles besteht durch ihn. Er ist über Himmel und Erde. Er kennt jedes Staubkorn, so beschreibe ich meinen Jesus. Oder vielleicht würdest du sagen, nein, er ist für mich viel mehr, ich sehe es noch am größten, der Retter, der auf die Welt kam, um mich frei zu machen von Sünde, der auf die Welt kam, um für meine Sünden zu sterben. Oder du sagst, er ist vielleicht der Richter, der nichts ungestraft lässt, der Richter, der kommen wird, wiederkommen wird, um Gericht zu halten. Oder vielleicht ist der Vermittler, der Mittler zwischen dir und Gott und du sagst, ohne Jesus wäre ich verloren, weil er bringt Versöhnung wieder hervor und kann mich mit Gott versöhnen. Das sind alles Rollen und es gibt noch viele weitere, die Jesus in der Bibel bekommt und die er erfüllt und ausgefüllt hat, aber du kannst dir die Frage stellen, was ist für dich so kostbar? So kostbar, dass du es den anderen Elementen, diesen Rollen von Jesus hervorheben würdest. Was ist dir so wertvoll, dass du sagst, da könnte ich lieber Lieder drüber schreiben, da könnte ich Briefe drüber schreiben, da könnte ich all meine Gedanken so sehr zum Ausdruck bringen, weil diese Rolle, die Jesus in meinem Leben in diesem Bereich ausfüllt, so kostbar und so wunderschön ist. Ich will nicht drauf wetten. Meine Eltern haben mir gesagt, ich darf nicht wetten, vor allem nicht um Geld, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass die Rolle des Hirten uns in nächster Zeit, in den nächsten Wochen wieder neu sichtbar werden wird. Die Schönheit, die David darin übermitteln will über Gott, das Herz Gottes und sein liebevolles Handeln uns gegenüber und wir das neu entdecken und neu lieben lernen dürfen. Ich habe mich so gefragt, woher hatte David dieses Bild? Woher kommt dieses Bild, dass er Gott seinen Hirten nennt? Und ich denke, der erste Hinweis, vielleicht gibt es einen früheren, dann dürft ihr danach auf mich zukommen, aber einen der ersten, die ich gesehen habe, ist Jakob. Dieses Bild des Hirten begegnet uns in Jakob. Er selbst, nachdem er zu Laban geflohen ist, arbeitet dort als Hirte und weidet die Tiere von Laban. Und er verstand es, auch sich in dieser guten Weise um diese Tiere zu kümmern, weil die Herde wächst. Und er kann sich gut um sie kümmern, weil sie gesegnet ist und Gott ist dort bei ihm. Und das ist gar nicht das, worauf ich hinaus will, sondern vielmehr am Ende seines Lebens, als er dabei ist, den Segen über seine Söhne und Enkelsöhne zu sprechen, da wird deutlich, dass Jakob dieses Bild, das natürlich eine große Rolle in seinem Leben schon gespielt hat, weil er war Hirte, er dieses Bild jetzt auf Gott überträgt. Und dann sagt er also in 1. Mose 48, Vers 15, und er, also damit ist Jakob gemeint, segnete Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin auf diesem Tag. Er ist der Erste, der Gott als einen Hirten beschreibt. Der erste, der Gott als jemanden beschreibt, der sich um ihn gekümmert hat, ihn umsorgt hat, ihn geweidet hat, bis auf diesen Tag treu. Er hebt die Treue Gottes auch hervor und seht, wie treu Gott ihm gegenüber war. Aber nicht nur Jakob, sondern David selbst auch in seinem ganzen Leben verkörpert dieses Bild von einem Hirten. Über ihn wissen wir, dass er ein Hirtenjunge war. Er hütete die Schafe seines Vaters. Und an einer Stelle beschreibt er dann seine Arbeit und die Gefahr, die er dort in diesem Job hatte, als er Saul zeigen will, ich habe alle Mittel, um diesen Goliath zu besiegen. Und da lesen wir in 1. Samuel 17, Vers 34. Dein Knecht weidete das Kleinvieh für seinen Vater. Kam nun ein Löwe oder ein Bär und trug ein Stück von der Herde fort, so lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es ihm seinem Rachen. Und er erhob sich gegen mich, so ergriff ich ihn beim Bart und schlug ihn und tötete ihn. Ja, also ein Löwe oder ein Bär. Ich persönlich hätte lieber ihm dieses Schaf überlassen, als hinterherzulaufen. Aber hier wird deutlich, David wusste, was er tat. Er wusste, wie das alles funktionierte. Er war mutig und stark und er war fähig, diese Herde zu verteidigen und zu beschützen und Sorge dafür zu tragen, dass ihnen nichts passiert, dass es den Schafen gut geht, dass die Herde in Sicherheit ist. Und dann wissen wir auch, und es macht viel mehr Sinn, dass David auch irgendwann nun diesen Psalm schreibt, um dieses Leben zwischen dem Hirten und den Schafen zu beschreiben, aber nicht nur das, sondern vielmehr all das auf Gott zu beziehen. Und dieses Bild ist nicht nur jetzt ein Bild, wo wir dann irgendwo hineinspringen und sehen, Jesus hat das auch irgendwo wiederholt, sondern wir können noch mehr sehen, auch an anderen Stellen im Alten Testament wird das so deutlich, dass Gott selbst sich als Hirte sieht und das dem Volk auch kundtut. Gott macht es deutlich und sagt, ich bin euer Hirte. In Jesaja 40, Vers 10, da heißt es, siehe da, euer Gott. Siehe, der Herr kommt mit Kraft und sein Arm übt Herrschaft über ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Vergeltung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er auf seinen Arm nehmen und in seinem Schoß tragen, die Säugenden wird er sanft leiten. Hier wird so hervorgehoben, dass Gott nicht irgendein Hirte ist, dem seine Schafe egal sind, sondern er ist derjenige, der vor ihnen hergeht. Er wird sie weiden, diese Schafe. Er wird die Lämmer auf seinen Arm nehmen und sie tragen. Er wird sie auf den Schoß nehmen und sanft mit ihnen sein und mit Liebe seine Herde führen. Er ist dieser liebevolle und gute Hirte, der es versteht, auf die Seinen aufzupassen, die zu ihm gehören. Das zeigt Gott selbst. Aber auch in Hesekiel wird das deutlich in Kapitel 34, auch Worte Gottes, wo er sagt, denn so spricht der Herr, Herr, siehe, ich bin da und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt, an dem Tag, da er unter seinen versprengten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie erretten. Aus all den Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tag des Gewölks und am Tag des Wolkendunkels. Also auch an dieser Stelle macht Gott so sehr deutlich, dass er kein Hirte ist, der seine Schafe nicht kennen würde. Und dass er auch kein Hirte ist, der nicht wüsste, welche Bedürfnisse seine Schafe hätten. Welche Not, welche Verletzungen, welche Klagen sie hätten, sondern dass er all das weiß und dass es ihm wichtig ist. Und dass er der Hirte ist, der nach seinen Schafen fragen wird. Der sich diese Schafe annehmen wird, der sie retten wird, worin sie sich verfangen haben, worin sie weggelaufen sind, und er holt sie zurück. Und darin wird so schön sichtbar, dass Gott sich selbst als Hirte sieht und sich mit diesem Bild identifiziert. Also es ist nicht nur etwas, das David schreibt und sagt, so ist Gott für mich, sondern es ist auch etwas, ein Bild, das Gott selbst verwendet, um sich selbst darin zu offenbaren und sagen, ja, ich bin dieser Hirte. Ja, ich bin für die, die zu mir gehören, genau dieser Hirte, dieser liebevolle und dieser sanfte Hirte, der sie liebt und der sich um sie kümmert und der Fürsorge und Treue hält. Aber das Bild geht noch weiter. Auch im Alten Testament gibt es ein Bild, das sich zum Teil noch klarer ausdrückt, nämlich dass auch dieses Bild auf Jesus hingedeutet wird. Auf Jesus, der selbst kommen wird in der Kraft Gottes, um diese Schafe zu leiten, und er der Hirte sein wird. In Micha 5, Vers 3, da heißt es: Und er wird dastehen und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden wohnen, denn nun wird der groß sein bis an die Enden der Erde. Und hier wird deutlich, dass gar nicht Gott selbst damit gemeint ist in dieser Hinsicht, sondern vielmehr, es ist der eine Hirte, der in der ganzen Kraft Gottes kommt. In der Kraft seines Gottes. Sie werden wohnen und dieser Hirte wird groß sein. Das ist der prophezeite Hirte, der kommen wird. Und ähnlich auch in Zacharia 13, Vers 7, da heißt es: Schwert, erwache gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Genosse ist, spricht der Herr der Herrscharen. Schlage den Hirten und die Herde wird sich zerstreuen und ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden. Das sind Worte, die Jesus selbst, als er hier auf dieser Erde war, auf sich selbst bezieht, dass er dieser Hirte ist, der geschlagen wird. Und Jesus kommt, um diese Rolle des Hirten zu erfüllen und dieser Hirte für die Gläubigen zu sein. Und das wird natürlich dann an diesen ganzen Stellen auch deutlich im Neuen Testament, als Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Ich bin's. Ich bin dieser gute Hirte. Der gute Hirte, der sein Leben lässt für seine Schafe, und zwar freiwillig. Also wir sehen im Prinzip, dieses ganze Bild des Hirten baut sich auf in 1. Mose und geht durch die ganze Bibel hindurch, um uns aufzuzeigen, Gott hat absolut diese Rolle im Leben seiner Kinder, diese Rolle im Leben der Gläubigen, dass sie ihn als Hirten anbeten und als Hirten sehen und in einer Beziehung zu ihm leben, die ihn als Hirten so gut beschreibt. Gott offenbart selbst dieses Bild und sagt: Ich bin euer Hirte. Das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Und wir wollen in den nächsten Wochen vermehrt sehen, wie diese Rolle des Hirten sich immer mehr entfaltet und wir immer mehr Aspekte dessen kennenlernen und darüber staunen dürfen, wie schön dieses Bild denn eigentlich für uns ist und was es bedeutet, dass Gott selbst dieser gute Hirte auch für uns ist. Und es nicht nur irgendein Lied ist, das David irgendwann mal geschrieben hat und wir sagen, oh, das hört sich so schön an, daran können wir glauben, sondern auch etwas ist, das für uns eine tiefe Bedeutung sein kann. Und so lasst uns einmal etwas hineinschauen. Was wissen wir denn eigentlich über Schafe? Und wisst ihr, ich war schockiert. Ich war schockiert, als ich neu meine Erkenntnisse aufgeschrieben habe und mich befasst habe, was Schafe eigentlich sind und was sie tun. Ich wusste, dass es schlimm um die Schafe steht, aber wie schlimm, war mir ja noch gar nicht wirklich bewusst. Ich will es mal so sagen, wenn es für Gott kaum ein herrlicheres Bild gibt, als den Hirten zu beschreiben, der ein Sinnbild ist für Treue, für Liebe, für Mut, für Stärke, für all das, gibt es eigentlich kein treffenderes Bild, als das Schaf, um uns zu beschreiben. Weil Schafe können gar nichts, nichts. Vor einiger Zeit an Weihnachten haben die Kinder hier ein Musical aufgeführt und dabei wurden Rollen verteilt und meine Söhne durften Schafe sein. Und irgendwann kam einer meiner Söhne zu mir und sagt: Papa, wann lernen wir eigentlich unsere Tricks? Sag ich: Was für Tricks? Ja, unsere Kunststücke. Sag ich: Was für Kunststücke? Ja, wir sind doch Schafe. Sag ich: Schafe können gar nichts. Ihr braucht nichts lernen. Schafe können nichts. Keine Tricks. Keine Kunststücke, sie sind einfach nur da oder nicht da. Schafe können gar nichts. Ihr müsst nichts tun. Einfach nur da sein. Mehr können Schafe nicht. Und so habe ich mir gedacht, einige Aspekte herauszunehmen, die sich sehr gut auf das Schaf selbst zeigen, aber auch eine tiefe Bedeutung für uns haben. Und zunächst können wir sagen, Schafe sind so abhängig. Wahrscheinlich wie kaum ein anderes Tier sind Schafe abhängig. Es gibt wahrscheinlich kein abhängigeres Tier als ein Schaf. Es kann sich nicht selbst versorgen. Es muss zu frischen Wassern geführt werden, zu sauberem Wasser. Es muss zu Wiesen geführt werden, an denen erst geprüft wird, was sie dort überhaupt essen können und nicht. Sie würden sofort schlechtes Wasser trinken oder giftige Nahrung zu sich nehmen. Sie würden einfach alles essen und trinken, was sie sehen, und sie würden dabei sterben. Ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, aber wenn ein Schaf nicht geschoren und gereinigt wird, wird das Fell sehr filzig und schmutzig. Und das führt meistens dazu, dass sie dann schnell krank werden. Also ohne menschliche Pflege an diesem Schaf wird das Schaf selbst an diesem Fell nur leiden. Und wenn der Hirte selbst sein Schaf nicht führt oder die Schafe nicht führt und sie dieser Stimme des Hirten nicht lernen zu gehorchen, würde jedes Schaf irgendwie in eine andere Richtung laufen. Das heißt, wenn ein Schaf nicht gehorsam ist, ist das Schaf sehr schnell in Gefahr. Und noch drastischer wird, wie abhängig ein Schaf eigentlich ist, wenn wir uns vor Augen malen, dass wenn es passiert, dass ein Schaf, weil es zum Beispiel trächtig oder übergewichtig ist, sich auf den Rücken dreht, irgendwie hinfällt und auf dem Rücken landet, dieses Schaf sich nicht wieder zurückdrehen kann. Es bleibt auf dem Rücken liegen. Das Problem, was dann entsteht, ist, wenn dieses Schaf dann irgendwie auf dem Rücken landet und auf dem Rücken liegen bleibt, ist eine große Erstickungsgefahr, weil der Magen auf die Lunge drückt und dann kriegt das Schaf keine Luft mehr. Das weitere Problem ist die Durchblutung, weil die Beine ja dann oben sind, erschlaffen die Beine und werden nicht mehr durchblutet und dadurch schwellen sie an und die Organe fangen langsam an zu versagen. Also es sollte auf jeden Fall nicht lange sein, dieses auf dem Rücken liegen. Und wenn es dann noch heiß ist, sollte man nicht meinen, wenn dieses Schaf dann auf dem Rücken liegt, dass es sich dort sonnen würde, sondern diese Hitze würde das Schaf einfach schnell umbringen. Und bei Regen könnte in dieser Position ein Schaf auch schnell erfrieren. Und wenn sich dann ein Schaf von der Herde zurückziehen würde und in eine andere Richtung läuft, findet es auch nicht mehr zurück, weil ein Schaf dann auf einmal panisch wird und umso schneller in die falsche Richtung rennt. Ein Schaf ist ohne Hirte völlig verloren. Und das hört sich jetzt für uns so normal an, weil wir das ja so kennen und so sehen. Aber viele Tiere können wunderbar unter sich leben, arbeiten, sich ihr eigenes Brot beschaffen und so weiter. Sie schaffen das alles, aber Schafe nicht. All die anderen Tiere, sie können irgendwie wild leben. Sie haben Rudel, sie haben Familien, sie haben all diese Dinge. Ein Schaf nicht. Ein Schaf kann ohne diesen menschlichen Hirten nicht auskommen. Völlige Abhängigkeit. Und das zeigt Jesus mehrmals so deutlich, als er auf dieser Erde war und Menschen gesehen hat, als er gewirkt hat und gepredigt hat. Und wir überlesen das so schnell. Aber Jesus sagt das immer wieder. In Matthäus 9, Vers 36, als er die Menschenmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und hingestreckt waren. Und dann reicht das Jesus nicht, sondern er fügt hinzu, wie Schafe, die keinen Hirten haben. So niedergestreckt waren sie, so erschöpft, so fertig, weil sich niemand um sie kümmert, weil sie niemanden haben, der sie führt und leitet, weil sie auf sich allein gestellt sind. Und Jesus sagt es tut ihm weh, es tut ihm leid, diese Menschen zu sehen, weil sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Auch an einer anderen Stelle in Markus Kapitel 6, Vers 34. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, weil sie Schafe waren, die keinen Hirten haben. Und er fing sie an, vieles zu lernen. Jesus war innerlich bewegt in seinem Herzen über die Menschen, als er sie gesehen hat. Und er beschreibt sie selbst, oder Matthäus und Markus beschreiben das, es sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Hirtenlose Schafe. Jesus erlebt das. Und Jesus sieht diese Menschen wie Schafe, die hirtenlos sind. Und ein Schaf ohne einen Hirten ist eigentlich schon so gut wie tot. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wilde Tiere kommen, über dieses Schaf herfallen oder vielleicht dieses Schaf sich einfach auf den Rücken dreht. Erkennen wir uns nicht irgendwie auch in diesem Bild wieder? Merken wir nicht auch irgendwie, dass das auch auf uns zutrifft? Dass Jesus für uns dieser gute Hirte ist, ohne den wir nicht sind? Dass Jesus dieser eine Hirte ist, den wir brauchen und ohne ihn wir gar nicht wirklich leben können? Dass wir ohne diesen guten Hirten in unserem Leben keine Kraft haben, keine Möglichkeit, keine Schönheit, keine Sicherheit. Wir sind völlig abhängig von ihm. In jeder Hinsicht. Ohne ihn wären wir einfach nur verloren. Wir können aber auch sehen, dass Schafe orientierungslos sind. Ein Schaf hat keine Orientierung. Ein Schaf kann nicht denken oder nachdenken, wohin es laufen soll oder laufen kann. Wenn ein Schaf irgendwo alleine hingehen müsste oder eine Reise bestreiten müsste, würde es niemals auf dem Weg bleiben. Auf keinen Fall. Weil ein Schaf nicht wirklich, in einem beschränkten Teil, aber nicht wirklich dreidimensional sehen kann. Es kann seitlich einigermaßen sehen, aber was direkt vor ihm ist, kann ein Schaf nicht sehen und hinten auch nicht. Wenn also ein merkwürdiger Gegenstand direkt vor dem Schaf ist, kann ein Schaf das oft nicht erkennen. Und wenn ein Schaf von einer Herde getrennt wird, findet es eigentlich nie von alleine zu dieser Herde zurück. Auf sich allein gestellt hat ein Schaf keine Chance. Wenn es dann Panik bekommt, rennt es einfach weg. In irgendeine ziellose Richtung. Weißt du warum? Weil Schafe in ihrem Gehirn keinen Orientierungssinn haben. Das besitzen sie gar nicht, das haben sie gar nicht. Und ein Schaf, das gerne Gras frisst, oder das gerade Gras frisst und dann einfach sich voll und ganz darauf konzentriert, merkt nicht mal, dass es sich von der Herde immer weiter entfernt, weil es nur an Gras denken kann und nicht mehr an die Herde. Unbemerkt entfernt sich ein Schaf also immer weiter von der Herde zurück. Ein Schaf kann auch nicht denken. Es folgt der Herde einfach nur, weil die Herde läuft. Das Schaf denkt nicht nach, ist der Weg gut, ist der Weg sicher, ist der Weg ein guter Weg. Nein, sobald die Leitschafe einfach vor ihm laufen, läuft dieses Schaf hinterher. Dahin, wo alle hinlaufen. Und es kann nicht prüfen, ob dieser Weg wirklich richtig ist. Ein Schaf hat keine Orientierung und ist völlig hilflos ohne Hirten. Und Petrus sagt das so gut in 1. Petrus, denn ihr gingt in die Irre wie Schafe. Aber jetzt seid ihr zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Schafe, sie gehen immer in die Irre, denn ohne Hirten sind sie völlig verloren und sie schaffen gar nichts. Sie haben keine Orientierung über ihr Leben. Und so ist es auch mit den Menschen, wie Petrus es hier zeigt. Menschen ohne Jesus im Leben haben keine Orientierung. Sie wissen nicht, was ihnen Halt geben kann. Sie wissen nicht, was sie irgendwie schaffen können. Menschen ohne Jesus wissen nie, welcher Weg der richtige ist. Nur wenn wir diesen Hirten in unserem Leben haben, haben wir auch einen Sinn in unserem Leben. Nur durch Jesus können wir diese Orientierung haben. Und wie oft suchen wir vielleicht in anderen Dingen nach Orientierung? Wie oft suchen wir in anderen Elementen unseres Lebens nach irgendeiner Orientierung? Wir überlegen uns, wie machen das die anderen Menschen? Wie leben sie? Wie machen sie es? Und orientieren uns an anderen Menschen. Wir orientieren uns an Idealen über die Medien, die wir aufsaugen und dort Zeit verbringen. Und dort sehen wir, wie die Gesellschaft denkt. Und das prägt uns, das beeinflusst uns viel mehr, als wir denken. Viel mehr. Wir suchen irgendeine Orientierung in unserem Beruf, irgendeine Erfüllung, in Erfolg, in Respekt, in Sexualität, vielleicht sogar in unserem Dienst in der Gemeinde oder in irgendwelchen Hobbys, die wir mit anderen Geschwistern machen können. Wir suchen uns in so vielen Dingen Identität und Orientierung, dass wir es oft nicht sehen können, dass es falsch ist, weil wir nicht auf unseren Hirten achten, sondern wir achten auf so viele andere Dinge, und merken gar nicht, dass wir uns immer wieder ein Stück von der Herde entfernen. Außerdem sind Schafe schwach. Das ging auch schon ein bisschen hervor. Sie sind so schwach, dass sie sogar als eine der schwächsten und hilflosesten Tiere gelten, die wir heute kennen. Ein Schaf kann eigentlich gar nichts ohne Hilfe. Nicht einmal die natürlichsten Dinge sind einem Schaf irgendwie möglich. Es ist immer auf Hilfe angewiesen. Ein Schaf kann sich zum Beispiel nicht verteidigen, wenn es angegriffen wird. Keine scharfen Zähne, keine Krallen. Es schafft es meistens nicht mal wegzurennen. Einfach stehen bleiben und hoffen, dass das Schaf nicht der Grund war, für dieses wilde Tier gerade sich anzuschleichen. Ein Schaf kann auch eigentlich nicht fliehen. Es kann nicht lange und nicht schnell rennen. Ein Schaf leidet sehr schnell an Krankheit, an der Haut, Infektionen, Parasiten. Und wenn sie keinen Hirten haben, der sich um sie kümmert, dann sterben sie noch viel schneller. Ein Mutterschaf kann meistens sogar nicht mal ihr Junges auf die Welt bringen, ohne Hilfe von einem Hirten oder einem Schafzüchter. Und oft geht es irgendwie, habe ich nachgedacht, uns Menschen ähnlich wie diesen Schafen, oder? Die nichts alleine auf die Reihe kriegen. Aus uns heraus, aus unserer Kraft, aus unserer Natur sind wir einfach nur schwach. Wir sind einfach nur schwach und unfähig, alleine klarzukommen, wenn Gott uns nicht zur Hilfe kommt als Hirte. Und daran wird so sichtbar, wie sehr wir ihn eigentlich brauchen. Schafe sind auch gemeinschaftlich. Sie können nicht alleine durchs Leben gehen, nicht alleine überleben. Sie brauchen Gemeinschaft mit anderen Schafen. Und ich weiß nicht, wie oft du schon beim Spazieren gehst, ein wildes Schaf irgendwo im Wald gesehen hast und dachtest, ah, mal wieder da. Ich habe wahrscheinlich selten wilde Schafe gesehen. Aber nur als Herde kann sich ein Schaf oder können sich Schafe vor Raubtieren schützen, vor Wölfen oder Füchsen oder sonstigen, weil alleine sie so leichte Beute sind, wie man sich's nur wünschen kann als Raubtier. Und gemeinsam wirken sie zumindest abschreckender. Junge Schafe, die dann unerfahren sind, sie folgen einfach nur den erfahrenen Schafen, indem sie dem Verhalten einfach nachahmen können. Das ist auch heute die beste Methode für Menschen, etwas zu lernen. Die Herden, sie sind immer gemeinsam da, wo es Futter gibt und Wasserquellen gibt. Und sie haben eigentlich ein sehr starkes soziales, ausgeprägtes Verhalten. Und wenn sie keine Gemeinschaft mit anderen haben, dann wirken sie gestresst. Und wenn ein Schaf ängstlich ist, folgt es trotzdem der Herde, auch wenn es Angst hat, weil es Vertrauen hat auf diese Schafmasse. Es liegt also auf der Hand irgendwie, Schafe können nicht alleine leben und brauchen andere Schafe, damit diese Orientierung gestärkt wird und Schutz bietet. Und ähnlich ist es auch mit uns, nicht wahr? Auch wir können als Christen nicht ohne Gemeinde leben. Wir brauchen die Gemeinde. Wenn wir auf Dauer ohne Gemeinde sein wollen, als einsame Schafe, wird es sehr schwierig zu überleben. Weil sobald wir uns von der Herde entfernen, laufen wir in Gefahr zu versagen, zu sterben. Sobald die Gemeinschaft fehlt, die Gemeinschaft der Gläubigen, sind wir nicht mehr sicher. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du all diese Details über Schafe lernst und nochmal neu in Erinnerung gerufen bekommst, was du so über Schafe denkst. Und ob du dich immer noch gerne als ein Schaf bezeichnen lässt. Aber es entsteht schon irgendwie der Eindruck, zumindest für mich selbst, dass Schafe irgendwie sehr unbedeutend sind. Und es nicht so erstrebenswert ist, sich viel damit zu identifizieren. Weil ein Schaf eigentlich nichts kann. Und irgendwie hört sich das an wie so ein Minusgeschäft. Lassen wir es lieber. Aber bei einem zweiten Blick wird auch sichtbar, dass Schafe noch eins mitbringen, und zwar, sie sind wertvoll. Vielleicht sagst du jetzt, nach der Ausführung sehe ich sie nicht sehr wertvoll. Aber sie können auch wertvoll sein, zumindest für eine Perspektive. Sie produzieren Wolle weltweit. Es wird für viele Textilien benutzt, Kleidung, Teppich und so weiter, auch in der Antike ein gutes Handelsgut. Nahrung, ein Schaf oder Lamm wird in vielen Kulturen zu einer wichtigen Nahrungsquelle, Milch und so weiter, für Milchprodukte, zumindest in einigen Ländern. Für die Fortpflanzung, sie pflanzen sich regelmäßig und gut fort, dadurch wächst die Herde. Sie verbessern den Boden. In vielen Ländern und in Deutschland werden auch Schafe dazu benutzt, Wiesen zu pflegen, damit das Gras immer kurz ist, zum Beispiel für die Sonnenenergie und so weiter. Da wandern die Schafe von einem Fleck zum anderen. In einigen Kulturen war es Status und Reichtum. Vor allem im Nahen Osten waren Schafe ein Zeichen von Wohlstand und Segen, so wie heute der Kontostand oder das Guthaben, das man hat. Auch Opfergaben in einigen Religionen wurden Schafe geopfert und Lämmer, um Sünde zu sühnen. Vor allem bei den Juden wissen wir das ja. Und jetzt scheint es für uns, dass eigentlich Schafe, wenn wir sie so betrachten, wie wir sie gerne hätten, gar nicht wirklich erstrebenswert für uns sind, gar keinen wirklichen hohen Wert in sich haben. Und das ist auch so. Aber Schafe haben schon einen Wert, nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, sondern vor allem im Sinne des Hirten selbst. Weil er eine Bindung zu seinen Schafen hat und weil er viel mehr in diese Schafe investiert, bekommen sie einen Wert für ihn. Er pflegt die Tiere, er reinigt die Tiere, er führt und leitet sie, er kümmert sich um sie. Und diesen Nutzen, den er daraus erhält von diesen Schafen, ist in erster Linie gar nicht für die Schafe selbst, sondern für den Hirten. Und so ist es irgendwie auch bei uns in unserer Beziehung zu Jesus, nicht wahr? Wir können zu dieser Herde von ihm gehören und wir dürfen ihn als unseren Hirten sehen. Und wir sind nicht wertvoll, weil wir Schafe sind. Wir sind wertvoll, weil wir Jesu Schafe sind. Weil alles, was ihm gehört, ist wertvoll. Alles, was Jesus gehört, wird wertvoll, es wird heilig. Und Jesus macht deutlich, wie weit er bereit ist, für seine Schafe zu gehen, indem er sagt in Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Also Jesus gab sein Leben, damit wir leben können. So weit war Jesus bereit, für uns zu gehen, damit wir ein Leben in seiner Herde haben dürfen. Und das zeigt den wahren Wert. Das zeigt den Wert, den Jesus uns gegeben hat. Nicht den, den wir haben, einfach in uns, sondern den, den wir bekommen, weil er all das in uns hinein investiert, weil er uns zu seinen Schafen macht. Und das ist so ein großer und ein wichtiger Unterschied. Ansonsten ist ein Schaf nicht wertvoll. Ein Schaf hat nicht besondere Fähigkeiten oder besondere Dinge, die es hervorbringen kann oder von sich selbst überzeugen kann. In einem Vorstellungsgespräch wird ein Schaf sehr schlecht aussehen. Aber Jesus entschied sich, diesen Wert in uns hineinzulegen. Nicht von Anfang an, sondern er entschied sich, diesen Wert in uns hineinzulegen, als er uns erlöst und erkauft hat. Jesus in unserem Leben, das macht das Leben wertvoll. Und das zeigt, wie herrlich dieser Hirte ist. Und so müssen wir zu dieser Anfangsfrage zurückkehren und fragen, ist der Herr dein Hirte? Das ist das, was wir heute beantworten wollen, weil wir diese Differenz einerseits sehen. Zwischen dem Hirten und dem Schaf müssen wir uns doch fragen, ist dieser gute, dieser vollkommene, dieser perfekte Hirte auch dein Hirte? Und hier ist es so, dass wir sehen können, Jesus vereint in einer besonderen Weise diese zwei Bilder, dieses Schafbild und dieses Hirtenbild miteinander, weil er selbst diese zwei Rollen einnimmt. Jesus ist einerseits der Hirte derer, die an ihn glauben, aber sie können nur an ihn glauben und von ihm versorgt werden, wenn sie zu seiner Herde gehören. Und Jesus sagt es, ich habe schon einmal erwähnt, dass er sein Leben für diese Schafe lässt. Und das hat er nicht getan, nicht nur einfach so getan, sondern Jesaja 53 bringt das so gut zum Ausdruck, indem wir dort lesen in Vers 7, und da ist genau diese Rede von Jesus. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wurde, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Hier wird Jesus nicht als Hirte beschrieben. Hier wird Jesus nicht als der gute, vollkommene, weise Hirte beschrieben. Hier wird er als ein Schaf beschrieben. Ein Schaf, das misshandelt wird, aber sich nicht beschwert. Ein Lamm, das geschlachtet wird für ein höheres Ziel. Und er ging diesen Weg von so einem dummen Schaf, das wir gerade beleuchtet haben. Er ging genau diesen Weg von einem schutzlosen, orientierungslosen, abhängigen Tier, von dem wir heute so viel gehört und so wenig davon gehalten haben, zu genau dem machte Jesus sich selbst. Wir sehen also Jesus nicht nur die ganze Zeit als seinen Hirten und uns als Schafe. Der Hirte tut alles und das Schaf ist wertlos. Zu genau diesem schwachen, elenden, abhängigen, wie wir es sind, musste Jesus werden. Wenn wir dieses ganze Bild von diesem Schaf sehen und sagen, boah krass, so bin ich eigentlich in meinem Leben. Ja, und genauso musste Jesus werden. Genauso musste Jesus werden, einen schwachen, wehrlosen Weg zu gehen, um für uns geschlachtet zu werden. Und Jesus ließ sich schlachten, damit wir nicht geschlachtet werden müssen, sondern leben dürfen. Jesus vereint diese zwei Bilder so schön. Aber wir dürfen auch sehen, dass genau dieses Opfer, das Jesus letztendlich gebracht hat, für diese Schafe als Hirte letztendlich nur so leben konnte. Jesus musste zuerst den Weg des Schafs gehen, den Weg der Schlachtung gehen, damit er zu diesem Hirten werden kann. Er musste erst schutzlos ausgeliefert werden und diesen schrecklichen Tod sterben, damit eine Herde entstehen kann, damit dieser gute Hirte daraus entstehen kann. Und dafür musste ein Preis gezahlt werden. Und Petrus, er macht das so deutlich. In 1. Petrus 1, Vers 18 ruft er den Gläubigen in Erinnerung und sagt, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, und jetzt wird es nochmal erwähnt, als eines Lammes ohne Flecken und ohne Fehl. Jesus hat genau das für uns getan. Dieser Preis war hoch. Dieser Preis war hoch. Und Jesus erkauft uns in diese Herde hinein, indem er selbst dieses Lamm wird, das geschlachtet wird, ein kostbares Blut, das für uns vergossen wird. Das müssen wir sehen. Einerseits ist Jesus der Hirte, der die Schafe kauft, der sie hinzufügt in seine Herde. Und er ist auch gleichzeitig das Mittel, mit dem bezahlt wird, mit seinem eigenen Blut. Er ist der Käufer, aber er ist auch das kostbarste Geld, das bezahlt werden muss. Und dieser Preis für diese Herde ist unglaublich teuer. Es kostete Gott seinen eigenen Sohn. Und dieses kostbare Blut wurde für dich und mich vergossen. Dieser heilige Körper von Jesus wurde für dich und mich gebrochen. Und er tat das, um letztendlich dieser herrliche Hirte für uns zu werden. Und das müssen wir verstehen. Das müssen wir zuerst verstehen. Wenn wir die tiefe Bedeutung von Psalm 23 verstehen wollen, müssen wir das zuerst verstehen. Ist Jesus dieser gute Hirte? Sind wir Teil dieser guten Herde? Wir müssen zuerst verstehen, wie tiefgreifend und wie wichtig dieses Erlösungswerk von Jesus, dieser Rolle seines Hirteseins vorangeht. Und wenn wir das verstehen, können wir in Psalm 23 zu so einem tiefen Reichtum kommen. Spurgeon, er sagt es so gut an dieser Stelle: Dieser Psalm ist die Perle der Psalmen, die mit ihrem milden, reichen Glanze jedes Auge erfreut. Wir müssen die Leiden des Erlösers in ihrer Bedeutung für uns zu würdigen gelernt haben, ehe wir fähig sind, die Süßigkeit der Fürsorge des guten Hirten ganz zu schmecken. Das herrliche Evangelium, das Jesus sich für uns schlachten ließ und uns erkauft hat in diese Herde. Den Glauben daran, das muss klar sein für uns. Das geht diesem ganzen Bild von Psalm 23 hervor. Und wenn wir die Süßigkeit dieser Fürsorge von ihm schmecken wollen, müssen wir gelernt haben, dieses Evangelium zu lieben und zu würdigen. Denn letztendlich gibt es auch ein Zeichen der Schafe. Wenn ein Hirte anfängt, sich diese Herde zu kaufen oder eine Herde gekauft hat, dann ist eine der ersten Handlungen, die er tut, ein Messer zu nehmen. Und er nimmt sich dann jedes Schaf und ritzt diesem Schaf ein Zeichen ins Ohr. Das ist hilfreich, weil man von einer weiteren Entfernung bereits sehen kann, mein Schaf, mein Zeichen im Ohr. Und für einen Schafzüchter ist das gar nicht so einfach, ein jedes einzelne Schaf zu fangen, dann mit diesem Messer dort ein Zeichen hineinzuritzen. Meistens ist das so, dass die Schafe schon merken, ich muss hier irgendwie weg, gleich passiert irgendwas, aber der Hirte schnappt sie dann oder der Schafzüchter legt sie auf seinen Holzblock, macht sie dort ein bisschen fest und nimmt dann ein Messer, das rasierklingenscharf ist, und schneidet dort eine tiefe Kerbe hinein. Für das Schaf ist das erst furchtbar und kurz danach ist es dann vorbei. Doch mitten in diesem Moment, der so kurz wehtut, der so kurz schmerzt, wird so eine Art unauslöschliches Zeichen gesetzt, dass dieses Schaf für immer zu diesem Hirten gehört. Und dieses Schaf darf wissen, auch wenn es kurz wehtut und es dieses Zeichen eingepresst oder eingeschnitten bekommt: Ich habe jetzt diesen guten Hirten, der sich für immer um mich kümmern wird. Ich gehöre jetzt dazu. Und dieses Bild ist schön, weil einerseits finden wir das zweierlei. Erstens im Alten Testament, in 2. Mose 21, wenn ihr es zu Hause nachlesen wollt. Da wird es so, wenn ein Sklave von einem jüdischen Herrn gehalten wird und er sagt: Ich liebe diesen Herrn, ich will bei ihm bleiben, ich will zu ihm gehören, ich will für immer mit meiner ganzen Familie hier sein und sein Sklave bleiben. Dann geht man gemeinsam an die Haustür oder an den Hausrahmen, legt das Ohrläppchen dagegen und bohrt dann ein Loch durch dieses Ohrläppchen. Von da an ist das ein Zeichen: Dieser Sklave gehört jetzt für immer diesem Herrn. Voll und ganz sein Eigentum. Das ist ein Bild im Alten Testament, aber im Neuen Testament sehen wir auch ein ähnliches Bild, nämlich wenn ein Mensch sich unter die Herrschaft Jesu beugt und ihm das ganze Recht und die ganze Autorität über sein Leben gibt und sagt: Jesus, ich habe versucht, alleine zu leben, hat nicht geklappt, ich bin ein dreckiger Sünder. Und im Glauben an diesen Jesus, an diesen Messias, im Glauben und im Vertrauen zu ihm kommt und Buße tut, wir ein Zeichen bekommen. Ein geistliches Zeichen. Wir können es nennen, es ist das Zeichen des Kreuzes, das wir in unseren Herzen tragen. Ein Zeichen des Kreuzes, das wir in unseren Herzen tragen, das zeigt, ich gehöre zu diesem Jesus. Ich bin sein Eigentum. Indem wir unser altes Leben austauschen und Jesus nachfolgen und ihm alles geben, was wir haben. Und das ist die Frage, die wir uns heute zu Beginn stellen. Tragen wir dieses Zeichen des Kreuzes in unseren Herzen? Können wir sagen, ich folge diesem Hirten? Ich trage selbst dieses Zeichen in meinem Leben, von dem ich weiß, zu ihm zu gehören. Ist dieses Merkmal in unserem Leben vorhanden, dass wir voll und ganz zu dieser Herde gehören und Jesus unser Hirte ist? Und Jesus macht so deutlich, woran das liegt. Es ist Gehorsam. Es ist Gehorsam. Er sagt, ich bin der gute Hirte und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und das sagt er alles, aber dann sagt er auch, ich bin der gute Hirte und meine Schafe kennen meine Stimme. Und meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Sie folgen mir nach. Darin wird so sehr das Zeichen des Kreuzes in unserem Herzen wichtig, indem wir sehen, wir lieben diesen Herrn, wir lieben diesen Hirten und wir folgen ihm nach. Ich hoffe, dass wir so mit David übereinstimmen können. Nicht, dass wir sagen müssen, ich hoffe, Jesus ist mein Hirte. Oder Jesus ist mein Hirte, solange ich regelmäßig in der Bibel lese. Und wir auch nicht sagen müssen, aber ich habe da und da gesündigt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch so in seiner Herde bin. Sondern dass wir heute viel mehr zu der Überzeugung kommen und sagen, ja, ohne Jesus bin ich abhängig, bin ich verloren, bin ich schwach und all diese Dinge. Aber all das ändert sich in dem Moment, in dem ich sagen kann, der Herr ist mein Hirte. Ich bin Teil dieser Herde. Jesus ist mein Hirte, der all das, was wir im Psalm 23 lesen und verstehen und lieben und glauben lernen, der all das für mich tut. Und ich habe dieses Zeichen des Evangeliums, dieses Zeichen des Kreuzes in meinem Herzen, weil ich an diese Botschaft geglaubt habe, weil ich mein ganzes Vertrauen auf diese Botschaft gesetzt habe. Und ich hoffe, dass wir zu Beginn dieser Reihe alle mit reinem Herzen und ganzem Herzen sagen können, der Herr ist mein Hirte. Amen. Lasst uns gern noch aufstehen. Ich möchte noch beten und dann singen wir auch noch mal ein Lied vor dem Gebet. Herr Jesus, wir danken dir für diese Worte, die wir sagen dürfen. Ich bete, dass wir heute neu zu dieser Erkenntnis gelangen, Herr, dass du dieser gute Hirte bist und wir so viele Vorzüge daraus sehen können in diesem Psalm, dass du uns diese Gewissheit zeigst, dass wir sagen können, du bist mein Hirte, Herr. Und so stärke uns in dieser Erkenntnis und führe uns dahin, dass wir den Wert sehen, den Wert, den du hineingelegt hast. Und es dein kostbares Blut für uns ist. Mach uns neu diese Bedeutung des Evangeliums auch für diesen Psalm bewusst. Und wir wollen darüber nachdenken, wollen dich darin sehen und wollen Ruhe in dir haben, Herr. Gebrauche auch diese Worte, diesen ersten Vers heute, um uns noch zum Nachdenken anzuregen, um uns den tiefen Reichtum deiner selbst zu zeigen, Herr. Amen. Bleib gern noch stehen zu diesem Lied.